Rainer, lies mal vor.
Viertes Kapitel, Teil 2. Am gleichen Tag später. Ich habe das Wagnis unternommen und bin mit Gottes Hilfe unversehrt wieder in mein Zimmer zurückgekehrt. Ich will alles der Reihenfolge nach berichten. Ich ging voll Mut direkt auf das Zimmer der Südseite zu und stieg auf das schmale Steingesims, das rings um das Gebäude läuft. Die Steine waren groß und roh behauen, und den Mörtel hatte der Zahn der Zeit weggenagt. Ich zog meine Stiefel aus und machte mich auf den hoffnungslosen Weg. Ich sah zuerst eine Zeit lang in die grausige Tiefe, damit mich nachher nicht ein zufälliger Blick da hinunter aus der Fassung brächte, aber dann hielt ich die Augen abgewandt. Ich kannte genau die Richtung und die Entfernung, die mich von des Grafen Fenster trennte, und machte mich auf den Weg, alle Vorteile ausnützend, die sich mir boten. Ich fühlte keinen Schwindel, keine Angst, ich glaube, weil ich zu erregt war, und die Zeit schien mir lächerlich kurz, die ich brauchte, um an des Grafen Fenster zu gelangen. Ich hielt mich am Rahmen fest. Immerhin war ich tief erregt, als ich mit gebeugtem Rücken, mit den Füßen voran, durch die Öffnung einstieg. Ich sah mich nach dem Grafen um, machte aber zu meiner Überraschung und Freude eine Entdeckung. Das Zimmer war leer. Es war mit seltsamen Dingen möbliert, die den Eindruck machten, als würden sie nicht benutzt. Das Mobiliar war das gleiche wie in dem südlichen Zimmer und dicht mit Staub bedeckt. Ich begann sofort nach dem Schlüssel zu suchen, es steckte aber kein solcher im Schlüsselloch. Auch sonst war nirgends einer zu finden. Das Einzige, was ich entdeckte, war ein großer Haufen Gold in einer Ecke. Goldstücke aller Art. Römisches, englisches, österreichisches, ungarisches, griechisches und türkisches Gold. Gleichfalls mit einer dichten Staubschicht überzogen, als läge es schon sehr lange hier auf dem Boden. Keines der Stücke war weniger als 300 Jahre alt. Auch Ketten und Schmucksachen lagen dabei, einige mit Juwelen besetzt, aber alles alt und unscheinbar. In einer Ecke des Zimmers war eine schwere Tür. Ich versuchte sie zu öffnen, denn da ich den Schlüssel zum Zimmer oder zum Außentor nicht finden konnte, was ja eigentlich der Gegenstand meines Wunsches war, musste ich weitere Erkundigungen vornehmen, wenn nicht alle meine Mühe umsonst gewesen sein sollte. Die Tür war unverschlossen und führte durch einen gepflasterten Gang zu einer steil in die Tiefe abfallenden Wendeltreppe. Ich stieg hinab, indem ich mich vorsichtig weitertastete, denn die Stiegen waren dunkel und nur hier und dort fiel ein schwacher Lichtschimmer durch die Schießscharten, die das dicke Mauerwerk durchbrachen. Unten gelangte ich in einen finsteren, tunnelartigen Durchgang, aus dem mir widerlicher Leichengeruch und der Dunst frisch aufgegrabener Erde entgegenschlug. Je weiter ich im Durchgang vordrang, desto intensiver wurde der Geruch. Schließlich kam ich an ein schweres, altes Tor, das offen stand, und ich trat in eine verfallene Kapelle, die offenbar als Begräbnisplatz gedient hatte. Das Dach war eingefallen und an mehreren Stellen führten Stufen in Grabgewölbe. Der Boden war frisch umgegraben und die Erde in mächtige Holzkisten gefüllt, offenbar dieselben, welche die Slowaken gebracht hatten. Das war jedoch für mich nicht von Interesse, und ich forschte weiter nach einem Ausgang, aber vergebens. Jeden Zoll breit des Bodens untersuchte ich, um keine Möglichkeit zu übersehen. Ich stieg in das Gewölbe hinab, ohne etwas anderes zu sehen als alte Sargstöcke und Haufen von Staub. Aber im dritten, da machte ich eine Entdeckung. Hier, in einer der großen Kisten, deren etwa 50 herumstehen mochten, auf einem Haufen frischer Erde, lag der Graf. Er war tot oder er schlief, ich konnte es nicht erkennen. Die Augen waren offen und starr, aber ohne das gläserne Aussehen von Totenaugen, und die Wangen hatten trotz aller Leichenblässe doch den warmen Schimmer des Lebens, und die Lippen waren rot wie immer. Aber keine Spur von Bewegung an ihm, kein Puls, kein Atemzug, kein Herzschlag. Ich beugte mich über ihn und horchte nach einem Lebenszeichen. Er konnte noch nicht lange dort gelegen haben, denn der frische Geruch der Erde wäre doch in wenigen Stunden verflogen gewesen. Neben der Kiste stand der Deckel, von Nagellöchern durchbohrt. Ich hoffte, er werde den Schlüssel bei sich haben, aber als ich ihn danach durchsuchen wollte, da fiel mein Blick auf seine Augen, in denen, wenn er auch sich meiner Gegenwart vielleicht nicht bewusst war, ein solcher Ausdruck des wildesten Hasses lag, dass ich entfloh. Des Grafen Zimmer durch das offene Fenster verlassend, erreichte ich wieder die Schlossmauer, an der ich hinaufkletterte. Nachdem ich mein Zimmer erreicht hatte, warf ich mich keuchend auf mein Bett und versuchte, nachzudenken. 29. Juni. Heute ist das Datum meines letzten Briefes, und der Graf hat Maßregeln getroffen, dass man glauben sollte, ich hätte ihn selbst aufgegeben, denn ich sah ihn das Schloss auf dem gewöhnlichen Weg verlassen und in meinen Kleidern. Als er so die Mauer herabstieg wie eine Eidechse, wünschte ich mir ein Gewehr oder sonst eine Mordwaffe, um ihn vernichten zu können. Aber ich fürchte, eine Waffe in menschlichen Händen wird nicht imstande sein, ihm irgendetwas anzuhaben. Ich wollte auf seine Rückkehr nicht warten, denn es gelüstete mich nicht danach, die gespenstischen Schwestern wiederzusehen. Ich ging in die Bibliothek zurück und las, bis ich einschlief. Ich wurde durch das Eintreten des Grafen geweckt, der so verbissen wie möglich dreinsah, als er zu mir sagte:
»Morgen, mein Freund, heißt es also reisen. Sie kehren in Ihr herrliches England zurück, ich zu einer Beschäftigung, die so ausgehen kann, dass wir uns vielleicht nie wiedersehen. Ihr letzter Brief ist aufgegeben worden. Morgen werde ich nicht hier sein, aber alles ist für Ihre Reise vorbereitet. Früh kommen Ziganos, die noch einige Arbeiten hier vorzunehmen haben, und auch einige Slowaken. Wenn alle fort sind, wird mein Wagen Sie abholen und zum Borgopass bringen, woselbst Sie den Postwagen von der Bukowina nach Bistritz erwarten können. Aber ich denke, ich sehe Sie noch öfter hier auf Schloss Dracula.«
Ich traute ihm nicht recht und wollte seine Aufrichtigkeit auf die Probe stellen. Aufrichtigkeit! Es ist wie eine Profanation dieses Wortes, wenn man es in einem Atemzug mit diesem Scheusal nennt. Ich fragte ihn gerade heraus: »Warum soll ich denn nicht heute Nacht fahren?«
»Weil mein Kutscher und meine Pferde nicht verfügbar sind, mein Bester.«
»Aber ich würde recht gerne zu Fuß gehen. Sogleich möchte ich am liebsten den Marsch antreten.« Er lächelte sanft, verbindlich. Aber es lag in diesem Lächeln so viel satanischer Spott, dass ich fühlte, es stecke irgendeine Tücke hinter dieser Freundlichkeit. Er fuhr fort:
»Und wie ist es mit Ihrem Gepäck?«
»Ich brauche es nicht. Ich kann es gelegentlich nachschicken lassen.« Der Graf stand auf und sagte mit so feiner Artigkeit, dass ich mir die Augen reiben musste, um mich zu versichern, dass ich nicht träume:
»Ihr Engländer habt eine Redensart, die ich mir besonders gemerkt habe, weil sie das ausdrückt, was auch wir Bojaren befolgen. Gib dem kommenden Gast dein Bestes, den Abreisenden aber halte nicht auf. Kommen Sie mit mir, lieber junger Freund. Nicht einen Augenblick sollten Sie länger in meinem Haus sein, als Sie es selbst wünschen, obgleich es mir leid tut, dass Sie schon fort wollen und das so plötzlich wünschen. Kommen Sie mit.«
Mit steifer Grandezza stieg er, die Lampe in der Hand, vor mir die Stiege hinunter und durchschritt die Halle. Plötzlich blieb er stehen.
»Horchen Sie!«
Ganz in der Nähe hörten wir das Bellen von Wölfen. Es war, als erhöbe sich der Lärm in dem Augenblick, als er mit der Hand winkte, gleich wie ein großes Orchester auf den Taktstrich des Dirigenten einsetzt. Nach einer kurzen Pause schritt er in seiner gravitätischen Weise aufs Tor zu, zog die gewichtigen Riegel zurück, hakte die schweren Ketten aus und öffnete langsam. Zu meinem höchsten Erstaunen musste ich bemerken, dass das Tor unverschlossen war. Voll Misstrauen sah ich näher hin, konnte aber keinen Schlüssel entdecken. Als das Tor aufging, wurde das Bellen der Wölfe lauter und wilder. Ihre roten Mäuler mit dem schaumbedeckten Gebiss und ihre klauenbewehrten Füße drängten sich herein. In diesem Augenblick ward es mir klar, dass es unnütz wäre, einen Kampf gegen den Grafen aufzunehmen. Gegen ihn, der solche Verbündete hat, kann man doch nichts ausrichten. Allmählich öffnete sich das Tor weiter und des Grafen hagere Gestalt stand allein in der Öffnung. Plötzlich fuhr es mir durch den Sinn, dass der Tag meines Untergangs ja da sei und ich den Wölfen vorgeworfen werden sollte. Ich selbst hatte es ja veranlasst. Es lag eine teuflische Bosheit in dieser Idee, die dem Grafen vollkommen zuzutrauen war, und ich schrie zuletzt: »Schließen Sie das Tor! Ich warte gerne bis morgen!« Dann bedeckte ich mein Gesicht mit den Händen, um die bitteren Tränen der Enttäuschung zu verbergen, die mir die Augen füllten. Mit einer Bewegung seines mächtigen Armes zog der Graf das Tor zu und schob die Riegel wieder vor, die in dem weiten Gewölbe widerhallten und klangen. Wir kehrten schweigend zur Bibliothek zurück, und eine oder zwei Minuten später begab ich mich auf mein Zimmer. Als ich mich noch einmal kurz umwandte, sah ich, wie Graf Dracula mir Handküsse zuwarf, mit einem Lächeln, auf das Judas in der Hölle hätte stolz sein können. In meinem Zimmer angekommen, wollte ich mich eben niederlegen, da hörte ich ein Flüstern vor meiner Tür. Ich ging leise hin und lauschte. Wenn mich meine Ohren nicht täuschten, so war es die Stimme des Grafen, welche sagte:
»Zurück, zurück auf eure Plätze, eure Zeit ist noch nicht gekommen. Wartet, habt Geduld. Morgen Nacht ist er euer.«
Ein süßes, leises Kichern war die Antwort, und wütend stieß ich die Tür auf. Draußen waren die drei schrecklichen Frauen, die gierig ihre Lippen leckten. Als sie mich erblickten, brachen sie alle zusammen in ein entsetzliches Gelächter aus und rannten davon. Ich kehrte in mein Zimmer zurück und warf mich auf die Knie nieder. Ist es denn schon so nahe das Ende? Morgen, morgen! Gott hilf mir und denen, die mich lieb haben! 30. Juni, morgens. Das werden wohl die letzten Worte sein, die ich in dieses Tagebuch schreibe. Ich schlief bis kurz vor Tagesanbruch, und als ich aufstand, warf ich mich auf die Knie nieder, denn ich wollte, dass der Tod, wenn er käme, mich wenigstens nicht unvorbereitet fände. Dann fühlte ich die eigenartigen Veränderungen in der Luft und wusste, dass der Morgen da sei. Nun ertönte auch der ersehnte Hahnenschrei, und ich wusste, dass ich gerettet war. Mit frohem Herzen öffnete ich meine Tür und eilte hinunter nach der großen Halle. Ich hatte gesehen, dass das Tor nicht verschlossen worden war und dass der Weg zur Freiheit mir offen stand. Meine Hände zitterten vor Erregung, als ich die schweren Ketten aushakte und die massiven Riegel zurückschob. Aber das Tor bewegte sich nicht. Verzweiflung packte mich. Ich stieß immer und immer wieder dagegen und rüttelte daran, dass es, so schwer es auch war, in den Angeln krachte. Es konnte nicht anders sein. Der Graf musste es verschlossen haben, nachdem er von mir gegangen war. Da ergriff mich ein wildes Verlangen des Schlüssels, um jeden Preis habhaft zu werden, und ich beschloss, nochmals die Mauer hinunterzuklettern und in des Grafen Zimmer einzudringen. Er mochte mich meinethalben töten. Der Tod schien mir tausendmal besser als das, was mir in Aussicht stand. Ohne zu zögern, rannte ich zu dem östlichen Fenster und stieg, wie das erste Mal, die Mauer hinab in das Zimmer des Grafen. Es war leer, aber ich hatte es nicht anders erwartet. Ich konnte nirgends einen Schlüssel erblicken, aber der Haufen Gold war noch da. Ich ging durch die Ecktür, die Wendeltreppe hinunter und dann durch den finsteren Gang in die alte Kapelle. Ich wusste jetzt genau, wo ich das Scheusal zu suchen hatte. Die große Kiste stand noch auf demselben Platz, dicht an der Mauer. Der Deckel lag schon darauf, war aber noch nicht festgemacht. Die Nägel staken im Holz und brauchten nur mehr eingeschlagen zu werden. ich beabsichtigte in erster Linie, die Kleider des Grafen nach einem der Schlüssel zu durchsuchen. Ich hob den Deckel ab und lehnte ihn an die Wand. Dann aber sah ich etwas, das mein Herz mit tiefstem Grauen erfüllte. Da lag der Graf, aber er sah aus, als sei seine Jugend wieder zurückgekehrt. Haar und Schnurrbart, vordern weiß, waren nun dunkel, eisengrau. Die Wangen waren voller und die weiße Haut schien rosig unterlegt. Der Mund war röter als je, denn auf den Lippen standen Tropfen frischen Blutes, das in den Mundwinkeln zusammenrann und von da über Kinn und Hals hinuntersickerte. Selbst die Augen lagen nicht mehr so tief, denn es schien sich neues Fleisch um sie gebildet zu haben. Es schien mir, als sei die ganze grauenvolle Kreatur mit Blut einfach durchtränkt. Er lag da wie ein vollgesogener Blutegel. Ich schauderte, als ich mich über ihn beugte, um ihn zu durchsuchen. Jeder meiner Sinne sträubte sich gegen eine Berührung. Aber ich musste, sonst war ich verloren. Ein sicheres, blutiges Festmahl für die entsetzlichen drei. Ich tastete den ganzen Körper ab. Keine Spur von einem Schlüssel. Dann hielt ich einen Augenblick inne und betrachtete den Grafen. Es lag ein höhnisches Lächeln auf dem aufgedunsenen Gesicht, das mich hätte wahnsinnig machen können. Das also war das Wesen, dem ich helfen wollte, nach London überzusiedeln, wo es vielleicht jahrhundertelang unter den sich drängenden Millionen von Menschen seine Blutgier zu befriedigen und einen sich immer vergrößernden Kreis von Halbdämonen schaffen würde, um sie auf die Wehrlosen zu hetzen. Schon dieser Gedanke machte mich rasend. Eine schreckliche Lust kam über mich, die Welt von diesem Ungeheuer zu befreien. Eine tödliche Waffe war nicht zur Hand. So ergriff ich denn eine der Schaufeln, welche die Arbeiter beim Füllen der Kiste benutzt hatten, und holte weit aus, um mit der abwärts gerichteten Schaufel in das verhasste Gesicht zu schlagen. Da drehte sich plötzlich der Kopf, und die Augen sahen mich voll an, mit der ganzen Glut ihres Basiliskenblickes. Jähes Entsetzen lähmte mich bei diesem Anblick. Die Schaufel zitterte in meinen Händen und fiel kraftlos nieder, riss aber eine klaffende Wunde in die Stirn des Liegenden. Dann glitt sie mir aus der Hand, quer über die Kiste, und als ich sie da wegstieß, berührte sie den daneben stehenden Deckel, der umfiel und das hässliche Bild meinen Augen entrückte. Das Letzte, was ich sah, war das aufgedunsene, blutunterlaufene Gesicht, das starre, höhnische Lächeln, welches vielleicht sogar bei den Teufeln der Hölle nichts seinesgleichen gefunden hätte. Dachte und dachte, was ich nun tun sollte, aber mein Gehirn brannte wie Feuer und ich wartete, während ein Gefühl der Verzweiflung sich meiner bemächtigte. Wie ich so dastand, hörte ich aus der Ferne einen Zigeunergesang von frohen Stimmen, der immer näher zu kommen schien, und durch den Gesang das Rollen schwerer Räder und das Knallen von Peitschen. Die Slowaken und Ziganis, von denen der Graf gesprochen hatte, kamen an. Ich warf einen raschen Blick rings um mich und auf die Kiste, die den scheußlichen Leib barg, und rannte davon in das Zimmer des Grafen, entschlossen hinauszuschlüpfen, wenn die Tür geöffnet würde. Angespannt horchte ich und vernahm von unten das kreischende Geräusch eines Schlüssels in dem großen Schlüsselloch und das Zurückfallen des schweren Tores. Es müssen auch noch andere Zugänge da gewesen sein, aber jemand hatte den Schlüssel zu den versperrten Türen. Dann hörte ich das Geräusch vieler stampfender Schritte, die dröhnend fern in irgendeinem Durchgang verhallten. Ich beeilte mich, wieder hinunter zu dem Gewölbe zu kommen, wo ich den neuen Eingang finden musste. Aber in diesem Augenblick kam ein gewaltiger Windstoß und die Tür zur Wendeltreppe fiel mit einem furchtbaren Krach zu, so dass der Staub von der Türkrönung flog. Als ich hineilte, um sie aufzudrücken, fand ich sie hoffnungslos fest verschlossen. Ich war von neuem gefangen, und das Netz des Verderbens zog sich noch enger um mich zusammen. Während ich dies schreibe, ist unten im Durchgang der Lärm stampfender Füße hörbar und das Poltern aufgeladener schwerer Lasten, offenbar der erdgefüllten Kisten. Man hörte etwas hämmern. Es ist die Kiste, die zugenagelt wird. Nun dröhnen wieder die schweren Schritte durch die Halle, gefolgt von den leichteren, unbeschäftigter Mitläufer. Das Tor wird geschlossen. Die Ketten klirren, dann das Kreischen des Schlüssels im Schlüsselloch. Ich höre, wie er herausgezogen wird. Dann öffnet und schließt sich ein anderes Tor. Wieder höre ich Schloss und Regel knarren. Horch! Im Hof und den Felsweg hinunter das Rollen schwerer Räder, das Knallen von Peitschen und der Gesang der Ziganis, der immer weiter in der Ferne verhallt. Ich bin im Schloss, allein mit den furchtbaren Weibern. Pfui, Mina ist doch auch eine Frau und sie haben so gar nichts gemeinsam. Sie sind Teufel der Hölle. Ich werde nicht bei ihnen hier bleiben. Ich werde versuchen, die Schlossmauer noch tiefer hinunterzusteigen, als ich es bisher tat. Ich will mir etwas von dem aufgestapelten Gold mitnehmen. Vielleicht kann ich es doch noch brauchen. Ich muss einen Ausweg aus diesem scheußlichen Gefängnis finden. Und dann fort, heim, fort mit dem schnellsten, mit dem nächsten Zug. Fort von diesem verruchten Ort, aus diesem verwünschten Land, wo noch der Teufel und seine Kinder in Menschenleibern wandeln. Schließlich ist Gottes Gnade doch besser als die dieser Ungeheuer. Und der Abgrund ist steil und tief. An seinem Fuß mag wohl ein Mann schlafen als ein Mann. Lebt wohl, ihr alle, und du, Mina.